ARD. SWR 2 Wissen.
Please be seated.
11. Januar 2024. 96 Tage nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel, 75 Tage nach dem Beginn der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen mit Zehntausenden Toten, blickt die Welt gespannt nach Den Haag. Hier, am Internationalen Gerichtshof, kurz IGH, kommt der Nahostkonflikt das erste Mal vor ein Weltgericht. Der Ankläger heißt Südafrika. Auf der Anklagebank der Staat Israel.
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip. South Africa versus Israel.
Es geht um den wohl schwersten Vorwurf überhaupt. Völkermord. Als solcher sind Handlungen definiert mit der Absicht, eine nationale, ethnische, sogenannte rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören.
Vorwurf Völkermord. Genozide vor Gericht. Von Bartholomäus Laffert.
Bis am IGH im Fall Israel ein Urteil ergeht, können noch Jahre vergehen. Warum Völkermord vor Gericht nur schwer zu beweisen ist, darum wird es gleich noch gehen. Für viele Menschen, die in den vergangenen Wochen weltweit gegen den Krieg in Gaza demonstriert haben, steht hingegen fest, die israelische Armee begeht einen Völkermord an den Menschen in Gaza. Der israelische Historiker und Holocaust-Forscher Omar Bartov, der derzeit als Professor an der US-Universität Brown im Bundesstaat Rhode Island lehrt, sagt,
wenn ich zu diesen Studierenden-Demos gehe, dann sprechen alle über Genozid. Ihnen ist egal, ob das juristisch zutrifft oder vielleicht auch nicht. Sie sagen einfach, es sind so viele Menschen umgekommen, das muss Genozid sein.
Den Straftatbestand des Völkermords juristisch nachzuweisen, sei nicht leicht, sagt Omar Bartov. Eine Schwierigkeit sei, Kriegsverbrechen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und diese wiederum von einem Völkermord zu unterscheiden.
Verbrechen gegen die Menschlichkeit wären im äußersten Fall die Ausrottung oder die Vertreibung einer großen Zahl von Zivilisten, ob in Kriegszeiten oder nicht. Die Opfer müssen dabei aber nicht unbedingt Mitglieder einer bestimmten Gruppe sein. Es handelt sich um eine große Anzahl von Zivilisten, die nicht getötet werden, weil sie einer Gruppe angehören, sondern weil man einfach eine große Anzahl von Zivilisten töten will.
Bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehe es also um das Töten von Individuen, im Unterschied zum Völkermord.
Völkermord ist per Definition die Absicht, eine Gruppe, die eine ethnische Gruppe, eine religiöse oder eine rassifizierte Gruppe sein kann, ganz oder teilweise zu zerstören. Dabei gibt es zwei ausschlaggebende Elemente. Das eine ist, dass eine Absicht vorliegt. Das heißt, die Leute in Führungspositionen, die tatsächlich die Macht haben, machen klar, wir wollen diese Gruppe vernichten. Die zweite Sache ist, dass man feststellen muss, dass es tatsächlich passiert. Das heißt, dass Menschen getötet werden, weil sie einer Gruppe angehören oder dass sie gewaltsam vertrieben werden oder dass ihnen Nahrung vorenthalten wird, mit der Absicht, diese Gruppe als solche zu vernichten.
In seiner 84-seitigen Anklageschrift schreibt Südafrika, Israel begehe Völkermord an den Palästinensern in Gaza, indem die Armee dort Menschen töte, ihnen schwere seelische und körperliche Schäden zufüge und Lebensbedingungen schaffen würde, die darauf ausgelegt seien, ihre physische Zerstörung herbeizuführen. Um die Absicht dahinter zu erklären, werden Äußerungen israelischer Minister angeführt, wie von Verteidigungsminister Yoav Gallant. Der hatte nach dem 7. Oktober in Bezug auf Palästinenser von, Zitat, menschlichen Tieren gesprochen und erklärt,
wir werden alles auslöschen.
Israelische Politiker wiesen die Vorwürfe als haltlos zurück, unterstellten dem Internationalen Gerichtshof Antisemitismus. In Wahrheit seien die Israelis selbst am 7. Oktober zum Opfer eines noch andauernden, versuchten Völkermords durch die Hamas geworden. Die Richter stehen vor einer Mammutaufgabe. Die Gewalt gegen palästinensische Zivilisten ist gut dokumentiert. Aber die Absicht zur Auslöschung einer Gruppe festzustellen, wenn der Beschuldigte diese bestreitet, scheint ein Ding der Unmöglichkeit. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre sagte einmal mit Blick auf den Krieg der USA in Vietnam, nicht alle Regierungen seien so dumm wie Hitler und kündigten ihren Plan an, einen Völkermord zu begehen. Kritiker der aktuellen Rechtsprechung fordern schon lange weniger die Absicht und mehr das tatsächliche Geschehen und Handlungen zu ahnden. Befürworter wiederum betonen, es sei genau die Absicht zum Völkermord, die diesen von anderen schweren Verbrechen unterscheide. Bislang ist noch kein souveräner Staat am Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermords verurteilt worden. Doch laufen dort noch zwei weitere Verfahren, sagt Omar Batov.
The first time that there is a debate in that court about genocide.
Das erste Mal, dass es an diesem Gericht eine Auseinandersetzung mit Völkermord gibt, hat mit der Anrufung des IGH durch Gambia zu tun, die sich auf den Völkermord an den Rohingya in Myanmar im Jahr 2019 bezieht. Ein weiterer wichtiger Fall ist die IGH-Klage der Ukraine gegen Russland. Russland hatte argumentiert, dass es mit dem Einmarsch in die Ukraine einen Völkermord stoppen würde. Die Ukrainer wollen mit ihrer Klage beweisen, dass diese Behauptung falsch war, es keinen Völkermord gibt und Russlands Einmarsch daher illegal ist.
Russia did not invade Ukraine because there's genocide there, which there isn't, and therefore that its invasion is illegal.
In beiden Fällen wurden vom IGH vorläufige Maßnahmen erlassen. Myanmar wurde aufgefordert, alles zu tun, um Gewaltakte gegen die Rohingya zu unterbinden und Beweise sicherzustellen, die für das Verfahren relevant sein könnten. Russland wurde angewiesen, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine umgehend einzustellen. Das Weltgericht hat keine Möglichkeit, die Maßnahmen auch durchzusetzen. Das obliegt allein dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Dort kann Russland aber jede gegen sich gerichtete Maßnahme einfach per Veto verhindern. Genauso, wie es die USA tun könnten, wenn der IGH Israel Maßnahmen auferlegen sollte.
Nächste Station, Zoologischer Garten. Übergang zu den U-Bahn-Linien 2, 9 und zum Regionalverkehr.
Berlin, Frühjahr 2024. Die ersten Frühlingssonnenstrahlen fallen auf die regennasse Hardenbergstraße unweit des Bahnhofs Zoo. Wenn man so will, begann hier vor gut 100 Jahren die Geschichte des Genozidstraftatbestands.
Vor über 100 Jahren, also im Jahr 1921, sah es hier nicht so aus. Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile der historischen Bebauung weggebombt. Damit auch das Haus Hardenbergstraße Nummer 4 bis 5, wo Talat Pascha wohnte.
Das ist Tessa Hofmann, Armenologin und Soziologin. In der Hand hält sie ein einlaminiertes Bild von Talat Pascha. Ein stattlicher Mann mit einem markanten Schnauzer und einem Fes auf dem Kopf. Dieser Mann war Innenminister im Osmanischen Reich und mitverantwortlich für eines der schrecklichsten Verbrechen im frühen 20. Jahrhundert. Den Genozid an schätzungsweise mehr als 1,5 Millionen indigenen Christen. Die bekannteste Opfergruppe, die Armenier. Nach der Niederlage der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs floh Talat Pascha nach Deutschland, in das Land seiner einstigen Verbündeten, um sich der drohenden Strafverfolgung in Konstantinopel zu entziehen. In Berlin baute er sich unter Tarnnamen ein neues Leben auf. Bis zu einem schicksalsvollen Tag.
Am späten Vormittag des 15. März 1921 schlendert Talat Pascha die Hardenbergstraße entlang. Er bemerkt nicht, dass ihm ein junger Mann folgt, der dann auf der Höhe hier der heutigen Industrie- und Handelskammer eine Pistole zieht, Talat anspricht, Talat dreht sich um und dann erschießt ihn bereits der Attentäter Soromon Telerian.
Der Täter Soromon Telerian wird gefasst und 3 Monate später in Berlin vor dem Landgericht angeklagt. Telerian ist damals 23 Jahre alt. Durch den Genozid hat er 85 Verwandte verloren, darunter auch seine Mutter. Der Mord an Talat Pascha ist ein Racheakt.
Er hatte auch im Prozess geäußert, ja, ich habe einen Menschen getötet, aber ein Mörder bin ich nicht. Der Mörder war hier in diesem Fall eben Talat millionenfach, denn er war ja nicht nur verantwortlich für die Vernichtung der Armenier, sondern auch für die Deportationsbefehle der Griechen.
Das Gerichtsurteil gegen Telerian am 3. Juni 1921 ist ein historisches Ereignis. Dutzende Journalisten aus aller Welt sind zugegen. Zwar gibt es damals den Straftatbestand Völkermord noch nicht, der gruppenbezogene Massenmord im Osmanischen Reich spielt für das Urteil der Schöffen aber eine zentrale Rolle. Sorum und Telirian wird freigesprochen. Die Schöffen urteilen, dass er aufgrund seiner Traumata nicht zurechnungsfähig war. Telirian wird von den deutschen Behörden des Landes verwiesen, damit die Witwe des Ermordeten keinen Einspruch gegen das Urteil erheben kann. Vielleicht wäre das Urteil gegen Telirian irgendwann vergessen worden, hätte nicht ein jüdischer Jurastudent in der 800 Kilometer entfernten Stadt Lviv, damals Polen, heute Ukraine, die Berichterstattung über den Prozess aufmerksam verfolgt. Sein Name? Raphael Lemkin.
Und Raphael Lemkin war bewegt von diesem Prozess und erkannte als erster die Gesetzeslücke, die bei gruppenbezogenem Massenmord bestand. Er fragte sich, wie kann es sein, dass ein Mann wegen Mordes verurteilt wird, aber jemand, der verantwortlich ist für millionenfachen Mord, geht straffrei aus. Und das wurde sein Lebenswerk, hier diese Gesetzeslücke zu füllen.
Als die Deutschen 1939 Polen überfallen, flieht Lemkin über Schweden in die USA. Aus der Ferne verfolgt er die Verbrechen der Nazis. Die Massendeportation, die wirtschaftliche Ausbeutung, die Sterilisation von Frauen. 1944 schreibt er sein bekanntes Buch Axis Rule in Occupied Europe, zu Deutsch die Herrschaft der Achsenmächte im besetzten Europa. Er verwendet darin zum ersten Mal den Begriff Genozid. Das Wort setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort Genus, Volk, und dem lateinischen Cedere, vernichten.
Entsprechend dem Artikel 27 des Statuts wird das internationale Militärgericht nunmehr die Strafen gegen die Angeklagten, die eben in der Anklageschrift erscheinen, bekannt geben.
Das Buch macht Lemkin mit einem Schlag international berühmt. Und als Nazi-Deutschland 1945 besiegt ist und die Verbrecher sich in Nürnberg vor den Siegermächten vor Gericht verantworten müssen, sieht Lemkin seine Chance. Die Nazis sollen wegen Völkermords angeklagt werden. Die Richter in Nürnberg jedoch beharren auf einer Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Von den 24 Angeklagten werden 12 zum Tode verurteilt. Keiner wegen Völkermords. 3 Jahre später greift die Generalversammlung der Vereinten Nationen Lemkins Vorschlag doch noch auf. Am 9. Dezember 1948 wird die Völkermordkonvention verabschiedet. Raphael Lemkin liefert den Entwurf dafür, sagt Daniel Erasmus Kahn, Professor für Völkerrecht an der Universität der Bundeswehr München.
Diese Konvention verbietet Völkermord, sie verbietet auch Propaganda für Völkermord und vor allem, was wichtig ist, auch in der derzeitigen Situation, sie gibt allen Staaten dieser Welt das Recht, vor dem internationalen Gerichtshof einen anderen Staat zu beschuldigen, Völkermord begangen zu haben. Also die Frage der Auslegung und Anwendung dieser Konvention ist nicht nur ein Verhältnis zwischen 2 Staaten, also Israel und Palästina, sondern jeder Staat der Welt kann sozusagen als Advokat für die gesamte Menschheit auftreten.
Zwar verpflichtet die Konvention die Staaten nicht dazu, militärisch einzugreifen, wenn in einem Drittstaat ein Völkermord stattfindet, sie sieht aber vor, dass die Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen müssen, um einen Völkermord zu verhindern und zu bestrafen. Diese Maßnahmen reichen von diplomatischen Mitteln über wirtschaftliche Sanktionen bis hin zu militärischen Interventionen, wenn sie notwendig sind, um einen Völkermord zu stoppen. Bei der juristischen Verfolgung gibt es 2 Ebenen. Einerseits kann es am Internationalen Gerichtshof zu Verfahren gegen Staaten kommen, wie aktuell etwa gegen Myanmar oder Israel. Andererseits ist es die Pflicht der Staaten, auch Individuen, die sich an Völkermorden beteiligt haben, zu verfolgen.
Die internationale Strafgerichtsbarkeit ist eine subsidiäre Strafgerichtsbarkeit. Das heißt, sie tritt nur dann ein, wenn auf nationaler Ebene keine Verfolgung bestimmter Verbrechen erfolgt. Alle Staaten sind nach dem internationalen Recht heute verpflichtet, bestimmte schwere Straftatbestände wie Völkermord, Kriegsverbrechen zu verfolgen. Und nur wenn ein Staat nicht gewillt ist oder nicht in der Lage dazu ist, das zu tun, dann tritt die internationale Strafbarkeit ein.
Was in Den Haag verhandelt wird, sagt Kahn, sei nur die Spitze des Eisbergs. Aber dass es überhaupt ein internationales Strafgericht gibt, an dem über Völkermord verhandelt wird, ist ein internationaler Erfolg. Und es hat mit den Ereignissen in Ruanda und auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien Mitte der 90er Jahre zu tun.
In Kigali nimmt das Morden kein Ende. Auch heute wurde in der Hauptstadt von Ruanda wieder gekämpft. Bisher sollen über 20.000 Menschen umgekommen sein.
1994 tobt in Ruanda ein grausamer Bürgerkrieg. Innerhalb weniger Wochen werden 1 Million Menschen der Volksgruppe der Tutsi von Hutu, die zur Mehrheit im Land zählen, niedergemetzelt. Zur gleichen Zeit herrscht auch in Jugoslawien Krieg. Zwischen dem 11. und 19. Juli 1995 werden 8000 Muslime rund um die bosnische Kleinstadt Srebrenica von serbischen Einheiten unter der Führung von Ratko Mladic ermordet. Daniel Erasmus Kahn.
Die ersten beiden Strafgerichtshöfe, die dann entstanden, waren sehr spezifische Strafgerichtshöfe, einmal für Ruanda und einmal für Jugoslawien, beides auf der Grundlage von Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Und das erste Völkermordverfahren, das erfolgreich abgeschlossen wurde mit einer Verurteilung, ist ein Verfahren bezüglich des Völkermordes in Ruanda. Und zwar betraf das einen gewissen Jean-Paul Akayesu, ein Bürgermeister eines kleinen Dorfes dort, und der wegen Völkermord verurteilt wurde und bis heute auch im Gefängnis sitzt.
Seither sind einige Dutzend Urteile gefallen, die meisten mit Bezug auf Ruanda und Ex-Jugoslawien. Auch gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin liegt am 2002 geschaffenen Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein Haftbefehl vor. Gesucht wird er wegen Kriegsverbrechen, nicht aber wegen Völkermords. Aber auch vor nationalen Gerichten gibt es Verfahren. Das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilte 2021 einen irakischen IS-Anhänger, der Jesiden versklavt und ein 5-jähriges jesidisches Mädchen zu Tode gefoltert hatte.
Damit ist zum ersten Mal ein Mann wegen Völkermordes an den Jesidinnen in Deutschland rechtskräftig verurteilt worden.
Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein IS-Anhänger wegen Völkermords verurteilt und der Völkermord an den Jesiden juristisch anerkannt wurde. Dass der Iraker überhaupt in Deutschland angeklagt werden konnte, hat mit dem Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit zu tun. Dieses Prinzip erlaubt es einem Gericht, besonders schwere Straftaten wie Kriegsverbrechen oder Völkermord unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Täters oder dem Ort der Tat zu verfolgen. Das Frankfurter Urteil hat den öffentlichen Fokus auf weitere wichtige Fragen gelenkt. Was passiert mit den Überlebenden eines Völkermords? Wo und wie können sie danach weiterleben? Der Campus der Universität Stuttgart-Vaihingen. Studentinnen und Studenten laufen zu ihren Seminaren in einem der großen grauen Gebäude. Etwas abseits auf einer Metallbank sitzt Farhad Asilo, ein junger Mann mit stylischen Klamotten und gegelten Haaren. Die Geschichte, die er zu erzählen hat, sieht man ihm nicht an.
Es gibt ja immer so diese Momente, kennst du das bestimmt, man starrt einfach mal den Boden an und jeder weiß, es ist gerade was los. Und das ist manchmal bei mir so, wenn ich wirklich manchmal so in der Uni, mitten in der Vorlesung mal irgendwie Tafel so anstarre und mir denke, das alles mal Revue passieren lasse. Ich denke, was ist das eigentlich? Ist das so ein Traum?
Farhad Asilo ist im Nordirak, nahe des Sinjar-Gebirges aufgewachsen. Eigentlich wollte er nie ins Ausland, erzählt er. Aber in seiner Heimat werden Jesiden als religiöse Minderheit verfolgt. Seine Kindheit, sagt Farhad Asilo, endet am Abend des 3. August 2014. Da ist er 11 Jahre alt.
Wir haben Nacht davor Karten gespielt, wir sind auf Hausdach gegangen und dann haben wir geschlafen, wie jeder andere. Und dann um 3 Uhr morgens war dann das, was wir nicht wahrhaben wollten. Meine Mutter wacht auf und sieht, dass es in einem Dorf neben uns bombardiert wird, geschossen wird.
Farhad und seine Geschwister werden von Schüssen geweckt. Die Familie flieht zu einem Onkel, der wenige Kilometer entfernt auf einem Bauernhof wohnt. Insgesamt sind 8 Familien auf dem Hof. Circa 120 Menschen, schätzt Farhad.
Dann kamen die IS von der Seite und was wir sahen, schockte uns. Die Leute, die IS-Menschen haben direkt in die Luft geschossen, haben sich gefreut, dass sie da sind und sie hatten direkt einen Plan. Was war ihr Plan? Die jungen Mädchen werden mitgenommen. Diese Frauen wurden in unseren Autos und deren Autos reingetan und die wurden mitgenommen. Und dann blieben so 2-3 IS-Leute und diese Leute haben dann die Männer umgebracht, die sie am Anfang dazu aufgefordert haben, ihre Religion zu wechseln bzw. zum Islam zu konvertieren.
Farhads Mutter verbarrikadiert sich mit ihrem Sohn und den anderen Frauen und Kindern in der Küche. Durch das Schlüsselloch muss Farhad mit ansehen, wie sein Vater von den Mördern des sogenannten Islamischen Staates erschossen wird.
Ihnen ging es darum, uns auszulöschen. Ihnen ging es darum, dass kein Jeside mehr existiert.
Drei von Farhads Schwestern werden von den Männern des IS entführt und erst Monate später wieder befreit. Die Mutter flieht mit ihm und den anderen Geschwistern über das Sinjar-Gebirge in die Stadt Erbil. Zunächst werden sie in einem Flüchtlingslager notdürftig untergebracht. Schließlich werden sie für ein Kontingent der deutschen Bundesregierung ausgewählt. So gelangt Farhad nach Deutschland. Er hat ein Buch über seine und die Erfahrung der Jesiden im Irak geschrieben. Es heißt »Der Tag, an dem meine Kindheit endete«. Insgesamt ermordete der IS 5.000 bis 10.000 Jesiden, verschleppte 7.000 Frauen und Kinder, von denen viele noch immer verschollen sind. Der Psychologe Jan Ilhan Kieselhan ist selbst Jeside und leitet das Institut für transkulturelle Gesundheitsforschung in Stuttgart. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit den Traumata von Genozidüberlebenden.
Die Menschen, die tot sind, sind tot. Vielleicht leiden sie am wenigsten von denen, wenn sie einen schnellen Tod erlebt haben, so grausam das auch klingt. Die Überlebenden werden diesen Genozid ihr ganzes Leben lang mit sich tragen.
Kieselhan unterscheidet dabei zwischen drei Arten von Traumata. Dem individuellen Trauma, das durch das direkt erlebte, persönliche Grauen ausgelöst wird, und zusätzlich dazu das transgenerationelle und das kollektive Trauma.
In der Folge fangen bestimmte körperliche Symptome an, Kopfschmerzen, Migräne, einige kriegen Diabetes, vielleicht Herzerkrankungen. Das ist dann in der Langzeitfolge, wenn Kinder da sind und in dem Stress der Eltern miterleben oder später die Kinder bekommen, erleben wir, dass das Immunsystem dieser nachfolgenden Kinder sich so verstärkt, dass sie anfällig sind auch für Krankheiten. Das heißt, diese Genozide werden, und wir nennen es transgenerationelle Traumata, von einer Generation auf die nächste übertragen.
Forschungen zum Holocaust hätten gezeigt, dass man die Traumata noch 3-4 Generationen später in den Genen der Nachfahren nachweisen könne.
Und wir haben eine Form von sekundärer Traumatisierung, dass die Menschen, die auch nicht betroffen waren, also Jesiden in Deutschland, die plötzlich sehen, dass ihr Volk ermordet wird, sie hilflos sind, ohnmächtig sind, nichts machen können, am Telefone Schreie von ihren Töchtern oder ihren Vätern und Brüdern hören, auch sie werden dadurch traumatisiert, obwohl sie das selber nicht erlebt haben. Das ist sozusagen das kollektive Trauma.
Ein wichtiger Schritt, um mit den Betroffenen an den Traumafolgestörungen arbeiten zu können, ist laut Kieselhan die Anerkennung des Erlebten. Die Anerkennung des Völkermords als solchen. Gerade weil die juristische Aufarbeitung häufig eine Sache der Unmöglichkeit zu sein scheint und nur schleppend läuft, sei die politische Anerkennung umso wichtiger. Egal ob für die Armenier, für Jüdinnen und Juden, die Rohingya oder für die Jesiden. Farhad Asilo und andere Aktivistinnen haben es geschafft, dass der Deutsche Bundestag im Januar 2023 den Genozid an den Jesiden einstimmig als solchen anerkannt hat. Ein existenzieller Schritt, sagt Kieselhan.
Im Falle der Jesiden war es ja so, dass bis 2014 fast kaum jemand Jesiden kannte in der Welt. Damit wird auch gleichzeitig ihre Identität und Existenz überhaupt anerkannt, durch die Anerkennung des Genozides.
In Deutschland hat sich in puncto Anerkennung in den letzten Jahren einiges getan. 2015 hat der Bundestag nach langem Ringen den Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich als solchen anerkannt. Im Mai 2021 entschuldigte sich die Bundesregierung offiziell für das in Deutsch-Südwestafrika, im heutigen Namibia, begangene koloniale Unrecht und erkannte auch die Tötung und Misshandlung tausender Herero und Nama in den Jahren 1904 bis 1908 als Völkermord an. Daniel Erasmus Kahn von der Bundeswehr-Universität München betont allerdings, dass die politische Anerkennung nicht eine juristische ersetzen könne.
Bei den Herero ist natürlich sozusagen das politisch-moralisch anerkannt worden, aber eben nicht juristisch. Denn juristische Anerkennung würde natürlich Folgen haben für Reparationszahlungen und andere Verantwortlichkeiten nach dem Völkerrecht. Und das wollte man vermeiden. Man bezahlt Geld, aber Entwicklungshilfe, aber explizit ohne juristische Anerkennung.
Die Frage, was, wann ein Genozid ist, wer das bestimmt und wie man sich im Falle eines Genozids zu verhalten hat, wird angesichts des israelischen Vorgehens in Gaza hitzig diskutiert. Weltweit gehen Millionen auf die Straße und werfen Israel einen Völkermord an den Palästinensern vor. Auch Völkerrechtler Daniel Erasmus Kahn beobachtet die Diskussion um Israel aufmerksam. Er sagt, die Frage nach Völkermord sei selten nur eine juristische, sondern immer auch eine politische.
Denn der Hintergrund des Ganzen ist natürlich vor allem, dass der Völkermordvorwurf deswegen erhoben wird, weil man auf andere Weise das Verhalten Israels nicht vor den internationalen Gerichtshof bringen kann. Die können dort nicht Kriegsverbrechen vorbringen, die können keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorbringen und auch keine anderen Verbrechen, weil der Gerichtshof auf der Grundlage der Völkermordkonvention nur feststellen können, ob hier die Gefahr eines Völkermordes besteht oder nicht. Und deswegen werden bestimmte Sachverhalte eben doch dann versucht aufzuwerten, um diesen Tatbestand zu erfüllen. Und ich glaube im vorliegenden Fall zu Unrecht.
Holocaust-Forscher Omar Bartov von der US-Universität Brown in Rhode Island kommt zu einer anderen Einschätzung.
You speak about very large numbers and a very large proportion of the population.
Sie sprechen von einem sehr großen Anteil der Bevölkerung, die von Israel selbst als palästinensische Bevölkerung bezeichnet wird. Das kann also unter gewaltsame Vertreibung fallen, was wiederum ein Kriegsverbrechen ist und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das könnte auch unter die Völkermordkonvention fallen, wenn es sich um eine beabsichtigte Vernichtung der palästinensischen Bevölkerung Gazas handeln sollte. Ich hoffe, dass die Leute in der Armee und in der israelischen Regierung sich dessen bewusst sind, dass alles, was sie jetzt tun, langfristige Konsequenzen hat.
Das Gericht in Den Haag hat von Israel eine Reihe von Maßnahmen gefordert, um einen Völkermord zu verhindern und mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen zuzulassen. Anfang März hat nun auch noch Nicaragua die Bundesrepublik vor dem IGH wegen Begünstigung von Völkermord verklagt. Das Land begründete den Vorwurf mit der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung Israels durch Deutschland und der Streichung der Mittel für das UN-Palästinenser-Hilfswerk. Bis die Richter der Vereinten Nationen zu einem finalen Urteil kommen, kann es noch Jahre dauern. Raphael Lemkins Genozidbegriff ist juristisch und vor allem politisch so populär wie nie. Aktivisten aus der ganzen Welt benutzen ihn, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf das Leid bestimmter Bevölkerungsgruppen zu lenken. Lemkin hat davon nichts mehr mitbekommen. Der jüdische Rechtsgelehrte starb 1958 einsam und verarmt in den USA. Seine Familie hat er nach seiner Flucht nie wieder gesehen. Die meisten seiner Verwandten wurden im Holocaust ermordet. Dem Völkermord, vor dessen Hintergrund die UN-Völkermordkonvention entstanden ist.
SWR 2 Wissen.
Genozide vor Gericht. Autor und Sprecher Bartholomäus Laffert. Redaktion und Regie Lukas Meyer-Blankenburg.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.